Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraun.
Herzlich willkommen zu unserem Impuls. Heute ist der Sonntag Septuagesime, was so viel heißt wie 70 Tage vor Ostern. Es sind nicht mehr ganz 70 Tage, das ist so ein bisschen pauschaliert errechnet, aber wir nähern uns der Fastenzeit, das ist die Vorfastenzeit. Und das Evangelium für diesen Sonntag, da geht es um die Arbeiter im Weinberg. Ein klassischer Text.
Genau, ja, wir stellen uns das ja recht romantisch vor, wahrscheinlich im Weinberg zu arbeiten, aber das war schwer, ist heute wahrscheinlich auch noch eine schwere Arbeit, damals aber lebensnotwendig.
Vor allen Dingen, weil es um Tagelöhner geht, die angeworben werden. Und wenn sie nicht angeworben werden, heißt es hungern für die Familie. Und in Ländern der Dritten Welt gibt es das noch, natürlich, in weltweit überhaupt. Vielleicht gibt es bei uns inzwischen das auch schon wieder.
Ja, Spargelstechen und so weiter, die haben ja auch lauter Lohnarbeiter, oder?
Lauter Lohnarbeiter. Und was kommt rein? Dort kannst du was verdienen. Oder was auf die Seite legen vielleicht sogar, musst du ja auch. Oder eben nicht, wenn nicht. Ich war jetzt in Afrika und die Leute haben einfach ein anderes Verhältnis zum Geld. Sie sagen, einen Tag hast du Geld, am anderen Tag hast du keines. Und mit dem müssen wir leben. Aber da funktioniert das soziale Netz der Freundschaft, der Verwandtschaft, der Großfamilie, wo man sich immer gegenseitig unterstützt. Gott sei Dank haben die Menschen sowas. Wenn du das nicht hast und nur angewiesen bist auf den einen Ernährer, vielleicht der Vater und die Mutter bleibt bei den Kindern. Oft ist es auch in Afrika so, dass die älteren Geschwister natürlich, was ältere Geschwister heißt, 5-, 6-Jährige, schon das 2-jährige Geschwister mit herumschleppen. Also das ist normal. Aber wenn das Familieneinkommen nicht garantiert ist für den Tag, dann gibt's halt nichts.
Ist es dann auch in Richtung wirklich fast, also ich sage jetzt einmal, Delogierung oder in den Städten natürlich, oder dann Verlust des Hauses oder der Unterkunft, oder ist es dann wirklich Arbeit, Armut und Tod?
Durchaus. Also Verlust der Unterkunft gibt es eher dadurch, wenn irgendwelche Regierungsprojekte kommen und wir bauen hier eine wunderschöne Stadt und die Armen oder auch die Slums, wie man natürlich sagt, müssen jetzt geräumt werden. Es wird dann zwar irgendein Ersatz vielleicht angeboten, eine Notunterkunft, die auch nicht besser ist als die bisherige, aber es zerreißt natürlich auch das soziale Netz, die Nachbarschaft und so weiter. Das ist eher das Problem.
Ja, das ist ja gewachsen dann natürlich.
Ja. Ich habe auch Kinder erlebt, die natürlich kamen, 5-, 6-Jährige, und mir Zahnbürsten angeboten haben oder gebettelt haben oder was. Das ist das nächste Problem. Wie schätze ich das ein? Will ich den Bettel unterstützen? Als Weißer bist du natürlich gezielt Ansprechperson. Und man sollte eigentlich den Kindern Mut machen, dass sie lernen. Aber wenn nicht zu essen da ist, wie soll man dann lernen?
Richtig, ja.
Ist ganz, ganz schwierig, damit umzugehen.
Ja, wie wir aus unserem heutigen Text wissen, hat es das Albi schon gegeben.
Ja, es gab es damals schon. Und Glück hatte, wer den ganzen Tag arbeiten durfte, wer angeworben wurde morgens und 12 Stunden durchgehackelt hat, der hat sich gefreut vielleicht. Aber am Abend sah es oft anders aus. Der Weinbergbesitzer in dieser Geschichte braucht Leute, unwahrscheinlich viele Leute, und geht über den ganzen Tag verstreut wieder hin und wirbt immer noch Menschen an. Und am Abend, wo es dann zur Lohnauszahlung kommt, gibt er jeden den gleichen Lohn, einen Silbergroschen. Ist das fair? Ist das gerecht?
Ist die Frage. Wenn man Bestrebungen wie Neid und so weiter außen vor lässt, dann nicht natürlich. Ja.
Natürlich, das Thema Neid ist sofort da, weil die Ersten, die seit morgens 12 Stunden gearbeitet haben, sagen, du stellst uns gleich mit denen, die nur eine Stunde gewerkt haben. Was ist das? Gibst du uns jetzt nicht das 12-fache dafür? So ungefähr. Und der Besitzer des Weinbergs sagt, es ist meine Entscheidung. Habe ich dich betrogen? Das haben wir doch ausgemacht, ein Silbergroschen. Und das ist vielleicht das Interessante, die Handschlagqualität ist mehr wert als das, was wir uns im Kopf errechnen. Das, was wir ausgemacht haben, gilt. Und wir sollten das nicht vergessen. Vielleicht auch nach einem arbeitsreichen Leben, ich kann das ja auch als Bild übertragen. Ich habe ein ganzes Leben gearbeitet und was habe ich jetzt? Ich treffe immer wieder Menschen, die sich leid sehen. Und andere, die haben, was das eben laufen lassen, Müßiggang, wie man so sagt, und die haben auch nicht weniger. Mhm. Ist das Leben gerecht?
Nein, niemals.
Niemals? Nein. Niemals gerecht. Das heißt, ich kann mich, wenn ich in meinem Kopf mich solchen Gedanken hingebe, der Ungerechtigkeit, des Neids und so weiter, mache ich mich selber unglücklich. Und das ist letztlich die Aussage auch dieser Geschichte, wo Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Es ist nicht dein Verdienst und ob du auf die Butterseite des Lebens fällst oder nicht und auch durch deine Arbeit kannst du dir nicht Glück nur verdienen, sondern es ist immer Geschenk deines Herrn, deines Schöpfers.
Deswegen ist die oft propagierte Chancengleichheit schlichtweg nicht vorhanden, weil wenn ich halt, wie du gesagt hast, jetzt in Afrika warst, dort auf die Welt komme als armes Kind, dann wäre ich halt nicht Präsident der USA werden können, auch wenn es mir rein theoretisch zur Verfügung steht, die Möglichkeit. Und ich wäre auch kein Bundespräsident mehr und ich wäre auch nicht reich werden. Das ist ja so. Ja.
Also die Gleichheit ist ein theoretisches Konstrukt, eine Wunschvorstellung, ein Ideal, aber sie ist nicht umsetzbar. Wir sollten sie trotzdem nicht einfach wegwerfen.
Erstrebenswert ist sie ja.
Ja, aber wir sollten sehen, dass wir Geschöpfe unseres Herrn sind und wir sind hineingestellt in eine Umgebung, die wir uns nicht aussuchen. Und aus der wir aber die Chance haben, das Gutes zu machen. Und darüber entscheidet, ob wir glücklich sind oder ob wir nicht glücklich sind, wenn wir unsere, sage ich mal, ja, das annehmen, in das wir hineingestellt worden sind.
Also es kommt sehr viel auf unsere persönliche Sichtweise drauf an. Ich habe mit meinen Schülern einen Film gesehen, Wunder heißt der, sehr schöner Film, sehr lehrreicher Film im Religionsunterricht da. Und da geht es auch darum, dass ein Junge halt entstellt ist durch mehrere Operationen und der halt sagt man gemobbt wird, segiert wird, kanzelt wird für das, wie er ausschaut. Und der Direktor spricht einem Mann in das Wort und sagt, ja, der kann aber sein Aussehen nicht ändern. Vielleicht sollten wir den Blick darauf ändern. Ja. Vielleicht sollten wir das Sehen ändern. Vielleicht müssen wir schauen, dass wir das anders verarbeiten, was wir da sehen. Ja, wenn es einem nicht gefällt.
Der Blick scheint mir das Entscheidende zu sein. Wenn ich jetzt in der Situation bin, ich komme nochmal zurück zu unserer Geschichte, ich bin einer der Spätangeworbenen und der nur eine Stunde an dem Tag gearbeitet hat und beschenkt wird. Zu sehen, ich bin beschenkt, aber ich bin auch beschenkt, wenn ich einen ganzen Tag habe arbeiten können, wenn ich Arbeit habe und wenn ich meinen Lohn empfange, der mir versprochen wurde. Das heißt, es ist ein grundsätzlicher Blick der Dankbarkeit. Und dann gibt es graduell natürlich Unterschiede. Die einen arbeiten mehr, die anderen weniger. Aber wenn ich aus der Haltung heraus der Dankbarkeit rausfalle und das Negative sehe, dann mache ich mich und meine Umgebung unglücklich und kränke eigentlich auch meinen Schöpfer.
Ein gewisser Weitblick ist vielleicht davon nötig, wenn man sagt, ja, nächstes Mal bin ich der 12 Stunden arbeitet.
Genau.
Jetzt habe ich es halt einmal gut erwischt.
Genau. Heute freue ich mich.
Ist da zum Vergangen einmal, ja.
Und morgen ist ein eigener Tag. Jeder Tag hat seine eigene Sorge, aber auch seinen eigenen Lohn und seine eigene Freude. Wenn ich im Heute lebe und dankbar bin, dann ist es das, was eigentlich, wo wir heute auch an diesem Sonntag zu unserem Predigttext aus Kohelet, Prediger 7, kommen. Dort geht es darum, Maß halten und den goldenen Mittelweg zu finden. Auch das anzuwenden auf alles Mögliche, was in unserer Welt passiert. Schau, dass du den Überblick behältst und find den goldenen Mittelweg und schau nicht auf das eine nur, was dich momentan jetzt gerade unglaublich ärgert oder auch unglaublich freut. Bleib bei dem Ganzen, was dir der Herr schenkt. Sei gegenüber dir selber aber auch kritisch, wo du einseitig wirst. Und dieser Text aus Kohelet 7 sagt auch, übertreib es nicht mit der Vernunft. Sie ist immer relativ, auch es gibt etwas Höheres, nämlich ja, unser Dasein, was uns von Gott geschenkt worden ist. Das scheint mir doch irgendwie etwas zu sein, was einem auch wieder die Gelassenheit lehrt. Aber wenn ich Hunger habe und wenn es um Armut geht, dann ist es oft viel, viel schwieriger, gelassen zu sein, aus diesem Hungerkreislauf herauszufinden. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir trotz allem, auch wenn das Leben manchmal heiß hergeht, die Gelassenheit nicht übersehen, sondern unserem Schöpfer den Dank zurückbringen und die Hoffnung bewahren, dass wir auch zwischendurch Dinge sehen können, die uns aufrichten und aufbauen und die uns wieder Kraft geben und Energie für den Tag oder für die Woche. In diesem Sinne, eine gute Zeit.